Deutschlandfunk Kultur, Studio 9, Interview.
Heute vor 78 Jahren wurde eine Gruppe rund um Graf von Stauffenberg, hat sich zusammengefunden, um Hitler umzubringen mit einer Bombe. Das ist nicht geglückt, das ist bekannt. Stauffenberg und seine Mitstreiter wurden hingerichtet. Elisabeth Ruge ist mein Gast heute. Sie ist Verlegerin, aber hat ja gerade eben auch schon erzählt. Sie ist auch die Enkelin eines der Widerstandskämpfer, Fritz Dietloff von der Schulenburg. Den haben die Nazis nach dem 20. Juli ebenfalls ermordet. Und Elisabeth Ruge engagiert sich für dieses Gedenken an diesen Tag. Sie ist im Vorstand der Stiftung 20. Juli 1944. Und Frau Ruge, Sie haben die heutige Gedenkveranstaltung am Berliner Plötzensee mitorganisiert. Warum genau dort und nicht im Bendlerblock in Berlin, der eben als Keimzelle des Widerstands galt?
Ja, das ist in diesem Jahr tatsächlich anders entschieden. Es ist immer so, dass wir abwechselnd im Bendlerblock und in dem Gefängnis Plötzensee des 20. Juli, aber überhaupt des deutschen Widerstands gedenken. Und in diesem Jahr ist da ja ein sehr besonderer Gast, nämlich Svetlana Tsikhanouskaya, die im Exil sich befindliche weißrussische, belarussische Oppositionsführerin, die wir eingeladen haben, den Festvortrag, das Gedenken eben als Hauptrednerin zu begleiten. Und da erschien es uns richtig, weil sie ja ihren Mann zurücklassen musste in Weißrussland, der auf also eine Gefängnisstrafe von 18 Jahren verbüßen muss. Eine ihrer Mitstreiterinnen, Maria Kolosnikova, ist auch inhaftiert in Belarusland, auf 11 Jahre verurteilt. Und da haben wir gedacht, ist dieser Ort der richtige Ort? Es ist der Ort, wo sehr viele Widerstandskämpfer, auch Zwangsarbeiter, Menschen aus der Roten Kapelle, aus dem kommunistischen Widerstand auch, aus Sozialdemokraten, Gewerkschafter, Menschen, die aus einem religiösen Glauben heraus eben widerständig wurden, und auch der konservative Widerstand, militärische Widerstand, Vertreter all dieser Gruppierungen sind teils in Plötzensee inhaftiert gewesen. Vor allem sind sie aber dort eben auch auf schreckliche Weise durch das Fallbeil oder dann eben durch Erhängung zu Tode gekommen. Hitler hatte sich für die Rote Kapelle und dann später auch für die Menschen des 20. Juli eben einfallen lassen, sie auf diese martialische Weise hinzurichten, um ihnen auch in dieser Hinsicht die letzte Würde zu nehmen.
Ja, und Sie haben die belarussische Oppositionelle Svetlana Tichanowska ja gerade schon erwähnt. Ich muss zugeben, ich war erstmal überrascht, als ich Sie auf der Liste der Rednerinnen und Redner entdeckt habe. Also möchten Sie damit den Kontext des Widerstands weiten? Also eben sagen, der 20. Juli ist der Ausgangspunkt einer Überlegung, die wir darüber hinaus anstellen? Oder wie ist das zu verstehen?
Ja, das haben Sie eigentlich gut schon zusammengefasst. Es ist in der Tat so, so meinen wir in der Stiftung, da sind auch etliche junge Menschen, die sich engagieren, aber im Kuratorium auch viele Menschen, Historikerinnen und politische Vertreter und so weiter. Und wir haben das Gefühl, wir sind an einem Punkt angekommen, wo der Widerstand eben auch das Gedenken an den Widerstand während der Nazi-Jahre für die Gegenwart eine wirkliche Relevanz entfalten muss, damit für jüngere Menschen dieses Gedenken eben auch ein Gewicht erhält, beibehält. Und das ist eben ein Vorschlag gewesen von Valerie Riedesel, der Kuratoriumsvorsitzenden, Enkelin von Cäsar Hofacker. Und wir waren eigentlich alle sofort begeistert von diesem Impuls. Denn dort wird wirklich Widerstand gelebt. Widerstand, der bedeutet, dass man seine Freiheit aufgibt, dass man Folterungen, langen Gefängnisstrafen entgegengeht und dass man riskiert auch sein Leben. Also dass, auch wenn wir an den Maidan denken, wir hatten vor einigen Jahren Janusz Reiter dort, das war der ehemalige polnische Botschafter, der gesprochen hat, der ähnlich wie Svetlana Tsikhanouskaya natürlich auch aus einem Land stammt, das von der deutschen Wehrmacht verwüstet worden ist, wo Menschen ermordet wurden, verschleppt wurden, ein Großteil des Geschehens um den Holocaust sich ereignete. Das sind also Länder, wie Timothy Snyder sagt, die Bloodlands. Und das ist schon sehr bewegend und berührend, dass eine Vertreterin aus einem dieser europäischen europäischen geschundenen Bereiche, Territorien eben nun zu uns spricht heute.
Gleichzeitig haben Sie vorhin auch schon ein Stichwort genannt, das ich auch gerne nochmal aufgreifen würde, den militärischen Widerstand, den konservativen Widerstand, so haben Sie es genannt. Es gibt ja Stimmen, die gerade im Hinblick auf den 20. Juli kritisieren, dass der Fokus so doll auf diesem konservativen Widerstand liegt. Also es gibt zum Beispiel den Schriftsteller Thomas Karlauf, der hat eine Stauffenberg-Biografie geschrieben und der sagt eben, Stauffenberg wurde da viel zu sehr ins Zentrum gerückt, eben als militärisches Zentrum dieses Widerstands, und der möchte den entzaubern, und ihm ist es wichtig, eben nicht diese Stilisierung, diese Heroisierung schon auch weiterleben zu lassen. Wie schaffen Sie denn diese Balance? Also das, was Sie gerade beschrieben haben, zeugt ja davon, dass Sie da eben auch andere Wege gehen, aber trotzdem ist, würde ich sagen, auch immer noch das, was Schülerinnen und Schüler in der Schule vermittelt wird, oft dieses Stauffenberg war das militärische Zentrum und darüber hinaus passiert nicht so viel.
Ja, da haben Sie recht. Das liegt aber dann daran, dass sich die Menschen, die diese Schülerinnen und Schüler unterrichten, einfach nicht weiterbilden. Und gerade die Stiftung 20. Juli 1944 hat auch publizistisch, und die Gedenkstätte Deutscher Widerstand, die wirklich eine großartige Institution ist, hat in Dauerausstellungen, in Sonderausstellungen nun immer wieder gezeigt, dass auch der 20. Juli selbst ein großes Netzwerk war von Menschen, die aus unterschiedlichster Richtung zu dieser Bewegung gekommen sind. Es war eben dann so, dass das Militär diesen Attentatsversuch ausschließlich ausüben konnte, weil man nur in dieser Funktion eben nah an Hitler rankam und auch nur ganz wenige. Also Stauffenberg hat diese Tat auf sich genommen, unter anderem, weil es kaum jemand anderen gab, der bereit war dazu und der nah genug an Hitler rankam. Also ihn zu ehren ist schon richtig, aber es stimmt sicherlich, man muss diesen Blick weiten, und das versuchen wir publizistisch auch.
Frau Ruge, Sie haben im Vorfeld erzählt oder eben auch gerade ja schon, dass es Ihnen wichtig ist, das Thema wach zu halten und gerade auch jungen Menschen zu vermitteln. Jetzt gab es in letzter Zeit auch Beispiele, die historischen Widerstand vermitteln wollten, zum Beispiel in digitalen Medien. Also Stichwort Ich bin Sophie Scholl. Das war ein Projekt vom Bayerischen Rundfunk und vom SWR. Da hat eine fiktive Sophie Scholl über viele Monate auf Instagram über ihr Leben Bilder gepostet. Und da gab es ziemlich große Kritik dran, weil vieles historisch dann doch nicht so korrekt war, weil vor allem aber viele Zuschauerinnen und Zuschauer gar nicht so richtig verstanden haben, dass das jetzt nicht die echte Sophie Scholl ist. Also wenn Sie sagen, Sie möchten eine junge Zielgruppe ansprechen, auch mit dem Gedenken an den 20. Juli, wie würden Sie das denn anstellen?
Ich glaube, da gibt es unterschiedlichste Dinge. Und wenn man in die Gedenkstätte Deutscher Widerstand schaut, dann sieht man eindeutig, wie man es machen kann. Da gibt es sehr viele Workshops. Es gibt sehr viele wirklich toll gestaltete Publikationen, die also wirklich die Hemmschwelle nehmen. Auch die Ausstellungen dort. Also wir haben jetzt eine großartige Sonderausstellung zur Roten Kapelle, die man bis in den Dezember hinein sehen kann, wo also sehr viel mit Zeitzeugenaufnahmen gearbeitet wird. Das hat wirklich einen künstlerischen Impetus, muss man sagen. Und diese Gruppe der Roten Kapelle ist eben sehr besonders, weil sie ja wirklich durch die Jahrzehnte von allen möglichen Legenden umgeben war. Nicht zuletzt die Urlegende der Nazis selbst, die eben dieser Gruppe, die sie nicht verstanden haben, dieser losen Gruppe, wo auch junge Kommunisten mit Regierungsbeamten zusammenkamen und zum Beispiel auch die junge Liane Berkowitz mitgewirkt hat, die dann eben mit 19 Jahren hingerichtet wurde. Diese Gruppe wurde von den Nazis bezeichnet als straff aus Moskau geführte Spionageorganisation. Das war Quatsch. Man hat ihnen den Namen Rote Kapelle gegeben, weil Pianisten Funker waren, die eben als Spione tätig waren. Und es schienen ja ganz viele zu sein. Dieses Märchen ist einerseits in der Bundesrepublik weitergetragen worden, weil eben hier auch in der Justiz noch viele Leute saßen, die eben diese Nazi-Urteile ausgesprochen hatten und keine Lust hatten, das zu revidieren. In der DDR wiederum und in der Sowjetunion fand man das ganz toll, dass man eine straffe, großartig organisierte Spionageorganisation angedichtet bekam. Und da wurde nun auch nicht dagegen gehalten. Also diese Menschen sind wirklich erst in den letzten 10, 15 Jahren von diesen von diesen Falschaussagen und Vorurteilen und Legenden befreit worden. Und die Gedenkstätte Deutscher Widerstand, die zum Beispiel auch eine großartige Ausstellung hat, Dauerausstellung zu den stillen Helden, zu den Menschen, die wir gar nicht kennen, weil sie einfach in ihrem privaten Umfeld Jüdinnen und Juden gerettet haben, versorgt haben mit Lebensmittelkarten und dabei auch wirklich ihr Leben riskiert haben. Die Gedenkstätte informiert erstmal und ich glaube, und zwar auch auf die Personen und auf Biografien bezogen. Und ich glaube, da ist einfach ein ganz wichtiger Ansatz.
Nur stelle ich mir jetzt vielleicht Schülerinnen und Schüler vor, die ja, wie soll ich sagen, vielleicht nicht von selber in diese Ausstellung gehen würden. Klar, man kann mit der Klasse hingehen, aber die Idee von Projekten, die eben auch im digitalen Raum Geschichte darstellen wollen, ist ja, das auch wirklich eben den Schülerinnen und Schülern dahin zu bringen, wo sie sowieso sind, im Netz, auf ihrem Smartphone. Gibt es da auch Ideen, wie man eben rund um den 20. Juli, rund um Stauffenberg, Informationen vermitteln kann, ohne dass irgendwie jemand in eine Ausstellung gehen muss?
Plakativ ja, gefragt. Da gibt es zum Beispiel, wenn wir jetzt nochmal die Rote Kapelle aufgreifen, die sogenannte, da gibt es eine App, da kann man praktisch mit dieser App durch Berlin, durch den Tiergarten laufen, man sieht, wo sich Menschen konspirativ getroffen haben, das ist also entwickelt worden, die Gedenkstätte Deutscher Widerstand macht da auch sehr viel. Aber es ist eben nicht der Versuch, was ja auch verfälschend und befremdend ist, jemanden aus dieser sehr spezifischen Zeit in die Gegenwart zu holen und so zu tun, als ob sie sich eben mit diesen Informationsbytes, die eben so einen Instagram-Account darstellen, also nach außen gewandt hätte. Das scheint mir eben wirklich verfälschend und das spüren auch junge Leute. Also das ist nicht die Art, wie man den Zugang zu ihnen schafft.
Schauen wir noch einmal auf die Veranstaltung. Heute ab 15 Uhr am Plötzensee werden ja viele Menschen zusammenkommen, um eben des 20. Juli zu gedenken. Und ich habe ja zu Beginn schon gesagt, ich war überrascht, dass Svetlana Tikhanovskaya, die belarussische Oppositionelle, kommt. Ich war noch bei einer zweiten Personalie ein bisschen überrascht, und zwar bei Robert Habeck, der Vizekanzler und Klimawirtschaftsminister. Der kommt jetzt doch nicht, weil er Corona hat, aber es war geplant, dass er da eine Rede hält. Warum er? Auch um eine junge Zielgruppe anzusprechen?
Nein, also weil Robert Habeck sich erstens mit der Ukraine, mit Belarus auf eine Weise beschäftigt hat, schon mit großer Ernsthaftigkeit und Sympathie und auch einem Verstehen für diese Länder, bevor der Krieg losgegangen ist. Das hat uns sehr imponiert. Also er hat da geschaut auf diese Bewegungen, wo eben eine Demokratisierung stattfinden soll und eben auf die unterdrückerischen Maßnahmen und auch auf die Gefahr, die schon vom Donbass, von dem Krieg dort ausging, von der Besetzung der Krim. Das war ein Politiker, der da also sehr, sehr frei war. Andererseits wussten wir, er hat sich mit dem deutschen Widerstand beschäftigt. Er hat zum Beispiel die Buchpremiere mit Thomas Karlauf zu Stauffenberg bestritten. Also er hat sich auch mit den kritischen Stimmen zum militärischen Widerstand beschäftigt und gleichzeitig wussten wir, er ist offen. Er ist offen und schaut sich diese Widerstandsbewegungen an und weiß, dass es ein ganz wichtiger Teil ist unserer Tradition, unserer Geschichte, um eben darauf auch unser Selbstverständnis, unsere Identität heute, unser Demokratieverständnis aufzubauen. Und ich bin sicher, er hat eine sehr starke Rede geschrieben. Sie wird von einer Staatsministerin leider vorgelesen, aber das wird die Kraft dieser Rede nicht mindern und wir freuen uns sehr.